Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich ist es Dr. Benjamin Loy. Hallo Benjamin.
Hallo Theresa.
Benjamin kennen die zuverlässigen Fabulari-HörerInnen, ja, weil er selbst bei uns schon viele Folgen gemacht hat. Und heute ist ein besonderer Tag, denn das wird seine allerletzte Folge sein, denn er verlässt die Universität Wien für die LMU München, wo er nämlich eine Professur zu ibero-romanischer Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Lateinamerika antreten wird. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu, Benjamin, erstmal.
Ja, vielen Dank, auch wenn ich Wien natürlich sehr vermissen werde.
Oh ja, das können wir uns vorstellen, dass es richtig hart sein wird. Wir möchten heute dich auch nochmal so ein bisschen feiern und deinen Beitrag zu Fabulari, indem wir dich mal zu Wort kommen lassen mit einem Projekt von dir. Was hast du da für uns dabei?
Na, das ist ein Lehrforschungsprojekt gewesen, was ich letztes Jahr im Sommersemester hier in Wien gemacht habe. Und zwar war der Titel dieses Projekts L'Infraordinaire, experimentelle Räume und Zeiten im Werk von Georges Perec. Und das Ganze ergab sich so ein bisschen aus der Begeisterung für Perec sozusagen, aber auch der Frage, inwiefern dieses vielschichtige Werk von Perec ganz interessante Möglichkeiten bereithält, über Medienwandel und auch Medienkonsum vielleicht aktuell nachzudenken und die Frage, was das eigentlich für literaturwissenschaftliches Arbeiten bedeutet.
Wie kommst du denn da auf Perec?
Naja, es ging eigentlich erstmal darum, sich zu fragen, inwiefern wir eigentlich doch häufig relativ wenig nachdenken, vielleicht in unseren literaturwissenschaftlichen Disziplinen, was eigentlich das Medium Buch heutzutage noch den Studierenden bedeutet, beziehungsweise welche Rolle das wirklich in ihrer Alltagspraxis spielt. Ich glaube, wir haben alle, die wir im universitären Bereich lehren, schon mal diese Erfahrung gemacht, dass Lektüre tatsächlich in so einem klassischen Sinne etwas ist, was immer stärker irgendwie abnimmt. Wir haben zugleich natürlich eine neue Medienlandschaft in dem Sinne, dass wir permanent konfrontiert sind in unserem Alltag mit visuellen und auditiven Stimuli, aber eigentlich nicht so sehr mehr mit der klassischen Form der vertieften und vertiefenden Lektüre. Und das war erstmal was, worüber ich gerne mit den Studierenden auch sprechen wollte, beziehungsweise mich auch wirklich dafür interessiert habe, ob sie das auch so wahrnehmen, ob das wirklich der Intuition, die wir oft haben, dann auch entspricht. Und das war ganz interessant. Aber wir wollten natürlich nicht sozusagen nur auf so einer Metaebene darüber sprechen, sondern tatsächlich dann auch schauen, gibt es vielleicht ein literarisches Werk, in dem genau diese Frage auch der Wahrnehmung, nicht nur sozusagen von Texten selber, sondern eigentlich wirklich der Umwelt, wenn man so will, der Räume, aber auch eben der zeitlichen Kategorien, in denen wir uns bewegen, ein Werk, in dem das sozusagen sehr prominent verhandelt wird. Und so sind wir eigentlich auf Perec gekommen, der ja da viele experimentelle Ansätze eigentlich entwickelt hat.
Also sozusagen das physische gedruckte Buch wird heutzutage immer mehr zum Fremdkörper, das als Ausgangspunkt nehmend. Was haben die Studierenden denn dazu gesagt?
Ja, die fanden das erstmal interessant. Wir haben das nicht so kulturkritisch jetzt irgendwie angehen wollen, oder ich wollte das nicht, in dem Sinne, dass man sagt, naja, niemand liest mehr, ne, und wir sind eigentlich zum Aussterben verdammt und so weiter, sondern eigentlich war unser erster Befund erstmal, den wir im gemeinsamen Gespräch entwickelt haben, dass wir heute eigentlich eine wahnsinnig große Pluralität von Lesepraxen haben. Ja, also es ist nicht so, dass die nicht mehr lesen, die Studierenden, sondern sie lesen sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Und dass das natürlich auch sehr stark einfach textsortenabhängig ist. Also die Tatsache, dass wir sehr viel auf dem Handy zum Beispiel einfach lesen, heißt nicht unbedingt, dass gar niemand mehr auch sozusagen diese vertiefende Lektüre von Büchern vornimmt. Ja, aber es war schon auch interessant zu sehen, dass es da eine große Bandbreite gibt von Leuten, die sagen, ich habe echt Probleme mit meiner Aufmerksamkeitssteuerung, vertieftes Lesen fällt mir schwer, weil ich eigentlich immer am Smartphone hänge, und andere, die sagen, ich habe damit weniger Probleme. Und da gab es, wie gesagt, eine große Heterogenität, aber erstmal wurde das auch sehr begrüßt, würde ich sagen, von den Studierenden, dass man überhaupt diese Metaperspektive auch mal aufmacht, denn oft prallen da sozusagen im Unterricht ja durchaus zwei Welten aufeinander, nämlich Dozierende, die eben sehr kulturkritisch und dekadenzaffin über dieses Thema Lesen sprechen und die Studierenden wiederum, die sich da auch so ein bisschen abgestempelt fühlen, manchmal als eine Generation von Leuten, die eben angeblich ja nur noch irgendwie TikTok-Videos konsumieren.
Und inwiefern war da Perec jetzt heilsam in einer gewissen Hinsicht? Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass seine Texte da besondere Charakteristika aufweisen, die da andocken können.
Genau, wir haben uns vor allem im Rahmen dieses Seminars mit einem Projekt von Perec beschäftigt, das den Titel Lieu trägt, also Orte einfach. Das war ein Experimentalprojekt, was er 1969 angefangen hat. Und es bestand darin, dass er über 12 Jahre hinweg jeden Monat an einen Ort gehen wollte und insgesamt 12 Orte in Paris ausgesucht hatte, die er dokumentieren wollte. Und zwar einmal immer vor Ort sozusagen im Sinne einer Niederschrift dessen, was er an diesen Orten gerade sozusagen live zu sehen bekam und andererseits aus der Erinnerung heraus. Und das war eigentlich ein sehr interessantes Projekt deswegen, weil er damit einmal eine besondere Form von Hyperaufmerksamkeit, könnte man sagen, für einen Stadtraum entwickeln wollte, der sich in den 70er Jahren ja sehr stark verändert hat in Paris, wo eben wieder auch sehr große Bauprojekte zum Beispiel stattfanden, gerade ein Viertel wie Montparnasse, wo er sich dann viel aufhielt, ja quasi vollkommen umgebaut wurde, könnte man sagen. Und zugleich war dieses Projekt natürlich wie alles bei Perec ein autobiografisches Erinnerungsprojekt. Viele Leute, die er in seinem Leben getroffen hat, aber vor allem natürlich an seine Eltern, die ja der Shoah beziehungsweise eben im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind, das spielte eben auch eine wichtige Rolle. Und wir wollten so ein bisschen jetzt in diesem Projekt natürlich nicht nur Perec lesen, sondern diese Prinzipien, die er für dieses Experimentalprojekt entwickelt hatte, selber anwenden. Und deswegen sind wir sozusagen, nachdem wir Perec gelesen hatten, als Einzelne, aber eben auch in Gruppen sozusagen ausgeschwärmt in den Wiener Stadtraum und haben die Studierenden dann dort selbst solche Beobachtungsexperimente, aber eben auch alternative Schreibformen wie zum Beispiel Traumtagebücher oder auch solche Erinnerungstexte schreiben lassen, die wir dann am Ende wiederum auf einem Blog veröffentlicht haben. Und das war einfach insgesamt so ein sehr, sehr schönes Projekt, weil die Studierenden einfach auch unglaublich viel kreativen Input da mit reingebracht haben und so alternative Schreibformen auch entwickelt haben, was, glaube ich, was ist, was an der Uni auch manchmal so ein bisschen zu kurz kommt.
Absolut. Diesen Blog kann man sich noch anschauen?
Den kann man sich noch anschauen. Können wir hier auch verlinken, natürlich.
Ah, perfekt. Und die Texte, die dabei rausgekommen sind, also wir werden dann uns da ja durchklicken und reinlesen. Aber kannst du das mal vergleichen? Was kam damals bei Perec heraus und was kam bei deinen Studis heraus?
Ja, bei Perec war das natürlich so, dass er eigentlich sehr stark, könnte man sagen, gegen die eigenen Prämissen seines Projekts immer auch verstoßen hat. Das heißt, vieles, was er eigentlich wollte, also sozusagen eine Art neutrale Dokumentation dieser Orte, das ging gar nicht so richtig auf. Das hat auch die Forschung sehr schön herausgestellt, dass das eigentlich oft dann so allegorische Texte vor allem auch waren, in denen er dann wieder bestimmte autobiografische Traumata und so weiter verhandelt hat und er das selbst auch teilweise festgestellt hat, dass es ihm eigentlich fast unmöglich ist, neutral irgendwelche Orte zu beschreiben, weil sozusagen diese Dimension der Erinnerung, der Affekte, der Emotionen immer wieder mit hineinspielt und er ärgert sich dann manchmal auch tatsächlich in seinen eigenen Texten darüber. Das war jetzt natürlich bei den Texten, die die Studierenden verfasst haben, meiner Meinung nach weniger der Fall. Die haben sich also wirklich sehr viel stärker auf so eine neutrale, wenn man so will, Dokumentation irgendwie fixieren können. Aber das war halt auch sehr spannend, weil natürlich diese Texte einfach Momentaufnahmen sind, die ja durch das Vergehen der Zeit eigentlich erst ihre Wirkung entfalten. Also Perec sprach immer davon, dass seine Texte eigentlich Zeitbomben waren. Insofern er dann eben was Anfang der 70er verfasst hatte. Das Ganze wurde ja in versiegelte Umschläge von ihm eingegeben und sollte dann eben erst nach Abschluss des Projekts Anfang der 80er wieder gelesen werden, um diesen Effekt sozusagen hervorzurufen. Wir haben das jetzt nicht versiegelt, sondern wir haben das quasi in das Internet als eine Art alternatives Archiv eingegeben, könnte man sagen. Aber natürlich kann man dann auch diese Studietexte vielleicht in 10 Jahren nochmal lesen, wenn man das möchte. Und dann wird man natürlich sehen, dass auch da vielleicht Elemente vorkommen, die heute ja sozusagen normal sind oder Teil unserer Alltagswelt, über diese man sich in 10 Jahren aber dann vielleicht doch sehr wundern dürfte. Genau, das war so ein bisschen das Anliegen dahinter.
Und was hat sich Perec damals davon erhofft? Also, dass dann sich Kontraste bilden, Entwicklungen zutage treten? Oder was war die Intention?
Genau, ne? Also er hat gesagt, das Ziel eigentlich dieses ganzen Projekts war das Beobachten eines dreifachen Alterungsprozesses, so hat er das beschrieben. Er wollte sehen, sozusagen, wie seine eigene Ekritur altert, wie seine Erinnerungen sozusagen altern, aber natürlich auch, wie die Orte selbst, die er dokumentiert hat, dann gealtert sind. Das ist halt so eine Art Teil dieser Zeitobsession oder Erinnerungsobsession, die Perecs Werk ganz stark ausgemacht hat, nämlich einfach nichts vergessen zu wollen oder auch nichts vergessen zu können. Und das war eine bestimmte experimentelle Form, die er dafür gesucht hat. Das ist sozusagen eine Dimension, aber ich finde eigentlich die Dimension der Aufmerksamkeit eigentlich nochmal sehr viel spannender, weil er den Blick eben sehr stark auf das gerichtet hat, was er eben das Infraordinär nannte. Und dazu hätte ich auch noch ein kleines Zitat mitgebracht.
Sehr gerne.
Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner.
Also das beschreibt sozusagen die, wie ist es noch, Afra-Literatur.
Das Infraordinär, genau, das Infraordinär. Das ist ein Konzept, was Perec schon in den 60er Jahren entwickelt, in denen er ja sehr viel Kontakt zu soziologischen Denkern in Frankreich hat, zu marxistischen soziologischen Denkern, also Henri Lefebvre zum Beispiel und dessen berühmte Raumuntersuchung oder auch Paul Virilio und solche Figuren. Und in dem Zusammenhang entwirft er eigentlich so ein bisschen im Anschluss an diese Denker dieses Konzept des Infraordinär, bei dem es ihm eben darum geht, genau das Alltägliche zu hinterfragen, was wir eben oft als alltäglich hinnehmen. Und ihm geht es eigentlich um so eine Art, ja, man könnte sagen, Historisierungsarbeit auch. Die Frage, wie kommen wir zu bestimmten räumlichen oder zeitlichen Kategorien, in denen wir uns einrichten, in denen wir uns sozusagen tagtäglich bewegen, bestimmte Praktiken, die wir einfach übernehmen. Und genau das wollte er sozusagen so ein bisschen anbohren, glaube ich. Und das ist ja auch Bestandteil eben dieser Essays oder auch vieler anderer Texte, die er in Sammlungen wie Pensée Classée veröffentlicht hat und die man heute, glaube ich, immer noch mit sehr viel Interesse liest, weil es unglaublich originelle und eben auch spielerische Hinterfragungen dessen sind, was sozusagen unsere Alltagswelt ausmacht und die Wissenskategorien, nach denen wir sie ordnen. Auch wenn das natürlich bei Perec immer wieder diese autobiografische Dimension hat, weil er eben genau wusste, dass sozusagen das Kategorisieren von Räumen, aber eben von Menschenklassen, wenn man so will, zu dem Urtrauma seiner Biografie ja geführt hat, nämlich der Shoah. Also es ist sozusagen ein Spiel, das aber einen sehr ernsten Hintergrund natürlich bei ihm hat.
Ich finde es gerade so interessant auch zu sehen, wie sich bei Perec immer wieder so dieses Spielerische und Ernsthafte, das Freie und Determinierte, so die Theorie und Praxis auch so zusammenfinden und ineinander zu verschmelzen scheinen.
Genau, ne? Das war ja sozusagen eigentlich das Prinzip, was er auch von Uli Po so ein wenig dann mitgebracht hat oder auch dort eingebracht hat, könnte man sagen, als eines der aktivsten Mitglieder vielleicht, nämlich bestimmte Contraintes zu erfinden, also solche regelgeleiteten Schreibverfahren dann, wie der berühmte Roman ohne Ehe, ne, La Disparition, und woraus dann natürlich sozusagen ja unglaublich spielerische Projekte auch entstanden sind. Man sieht es auch an der Breitenwirkung, könnte man wirklich sagen, die Perecs Werk auch außerhalb sozusagen der Literatur oder der Literaturwissenschaft erfahren hat. Wenn man da so ein bisschen nachforscht, dann sieht man sehr schnell, es gibt zum Beispiel zahlreiche Schriften, nicht nur aus der Soziologie, sondern auch aus der Stadtforschung zum Beispiel oder aus der Ethnographie, die auf Perecs Werke Bezug nehmen oder die auch heranziehen tatsächlich, um bestimmte Praxisseminare sozusagen zu organisieren in ethnografischen Studiendisziplinen und da gerne auf diese Experimente zurückgreifen, die eben Perec gemacht hat. Also es ist ein ganz interdisziplinär rezipierbarer Autor sozusagen, der auch heute immer wieder stark diskutiert wird. Ich bin dann auf Aufsätze auch gestoßen, zum Beispiel, in denen versucht wurde, Perecs Experimente aus den 70ern anzupassen an die Jetztzeit, indem man zum Beispiel zu dieser Stadtraumbetrachtung dann auch Google-Rezensionen herangezogen hat oder Fotos und Videos und so weiter. Das heißt, es ist sozusagen eine Poetik, die offenbar so originell einfach war, dass die auch 50 Jahre später jetzt immer noch unglaublich viele ästhetische, aber eben auch wissenschaftliche Fortschreibungen und Anverwandlungen erfährt. Das fand ich sehr spannend.
Was ist aus Perecs Projekt denn eigentlich geworden dann am Ende?
Ja, er hat es dann nach einer Zeit tatsächlich abgebrochen, also 1975, das heißt so 6 Jahre, bevor er das eigentlich beenden wollte. Es ist also quasi die Hälfte der Texte, immerhin 133 Texte sind sozusagen verfasst worden. Das hatte mit unterschiedlichen Gründen dann zu tun, dass es nicht zu Ende geführt hat. Einmal wahrscheinlich einfach, weil dann doch sich in diesen sehr produktiven 70er Jahren von Perec viele andere Projekte dazwischen geschoben haben. Er hat sozusagen nicht geschafft, den Rhythmus aufrechtzuerhalten. Er hat sich aber teilweise auch ein bisschen gelangweilt dann bei manchen Projekten. Und das war auch eine interessante Erfahrung tatsächlich nochmal für die Studierenden im Projekt. Wir haben das natürlich auch problematisiert, zu sagen, ja, was soll denn daran eigentlich so spannend sein, wenn ich mich eine Stunde mitten in Wien irgendwo hinsetze und schaue, was passiert. Ne? Und wir haben gesagt, aber ja, das ist vielleicht ja auch eine Erfahrung, die zunehmend seltener wird, quasi in einer Realität, in der wir permanent connected sind mit unseren Medien und quasi jede freie Minute oder Sekunde des Wartens irgendwo immer schon überbrücken durch einen Stimulus, der aus unserem Endgerät herauskommt. Und die Erfahrung, ja, sich irgendwo hinzusetzen und sich dem Rhythmus dessen auszusetzen, was wir selbst nicht beeinflussen können, das war sozusagen auch Teil des Projekts, also quasi auch Langeweile durchaus mal auszuhalten oder zu fragen, was macht es mit mir, wenn ich jetzt mal 60 Minuten stillhalten muss und eben nicht gerade das wieder durch irgendwas anderes übertünche, ne? Und das haben wir so ein bisschen dann natürlich auch alles kritisch besprochen, wie wir damit umgehen.
Also im Endeffekt könnte man sagen, es hat so 3 Dimensionen, dieses Projekt. Einmal diese Bewegung der Literatur über den Text hinaus, dann die Bewegung der Lehre über die Grenzen der Uni hinaus, hinein in die Stadt und dann noch diese Realitätserfahrung jenseits von Medien vielleicht.
Ja, genau, ganz, das ist super zusammengefasst eigentlich. Und natürlich dann auch wieder, um das so ein bisschen rückzuschlagen, die Frage, ist das nicht etwas, was eben Literaturwissenschaft ganz genuin auch machen kann? Ne? Also eine Schule zu sein, eigentlich auch der Aufmerksamkeit, des langsamen Lesens, vielleicht auch des langsamen Sehens, ne? Darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben so ein paar museumspädagogische Ansätze dann tatsächlich noch herangezogen. Es gibt in den USA so eine gewisse Strömung, die nennt sich eben Slow Looking, wo es wirklich darum geht, in ein Museum auch zu gehen und sich da dann mit einem ästhetischen Gegenstand in den zu vertiefen. Denn wenn man da so ein bisschen sich die Ergebnisse anschaut aus der empirischen Aufmerksamkeitsforschung, empirische Psychologie, dann sieht man eben, dass die durchschnittliche Verweildauer vor einem Gemälde im Museum mittlerweile irgendwie, ich glaube, so 48 Sekunden beträgt oder sowas oder sogar noch weniger.
48.
Ne? Genau, also das
kommt mir echt schon viel vor.
Das haben Leute erforscht und so weiter. Und über solche Sachen haben wir uns dann eben auch Gedanken gemacht. Und die Frage ist nicht gerade, sind nicht gerade die mit Ästhetik befassten Disziplinen eben Orte, an denen wir kritisch über unsere eigenen Aufmerksamkeitsverfahren auch nachdenken können? Und welche Merkmale haben vielleicht auch Kunstwerke, an denen sich das besonders gut beobachten lässt?
Also im Endeffekt hast du mit deinem Projekt nicht nur Literaturgeschichte vermittelt, sondern eine ganze Kulturtechnik.
Ja, darum ging es tatsächlich, ja, um Technik und Methoden auch, ja.
Na gut, vielen Dank dir, dass du uns Einblick gegeben hast in dieses sehr spannende Lehrprojekt. Natürlich an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für alles, was du für Fabulari gemacht hast in den letzten Jahren und ganz herzlichen Dank für alles, was du in Wien hier gemacht hast und wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft in München.
Vielen Dank, Theresa. Hat mir sehr viel Spaß gemacht in Wien und natürlich auch mit Fabulari, ein ganz tolles Projekt. Und ich wünsche euch natürlich, dass das jetzt noch 50 weitere oder noch viel mehr Folgen bekommt, als die, die wir gemeinsam gemacht haben. Und sicher haben wir auch nochmal die Gelegenheit, uns vielleicht irgendwann auf dem Kanal hier miteinander zu unterhalten.
Ja, das wäre schön. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.